Vis-à-vis.
Frau Yegane Arani, welche Art von Diskriminierung oder Muslimfeindlichkeit begegnen Sie eigentlich hier in Ihrem Bereich?
Ja, sehr unterschiedlichen Formen. Das kann ganz direkte Diskriminierung, Abwertung sein. Zum Beispiel ein Schüler fragt höflich in der Cafeteria, ob das Brötchen mit oder der Wurstbelag mit Schweinefleisch ist. Und die Verkäuferin schreit ihn an, wir seien doch hier in Deutschland, was denn die Frage sollte. Oder ein Mitschüler, der in einem Klassenraum ist, um mit einer anderen Schülerin eine Arbeitsgruppe oder was vorzubereiten, wird der Lehrer, der im Vorbeigehen die beiden alleine im Raum sieht, sagt, ich schaue mal nach, ob er sie nicht belästigt. Die Türken und Muslime sind ja alle Vergewaltiger. Und das sind zum Beispiel so kleinere Formen, sage ich mal, von Aggressionen, die stattfinden können oder auch viel Beleidigung aufgrund des Kopftuchs ist immer wieder ein Thema. Subtile Form von Diskriminierung, das ist vor allen Dingen ein Thema bei Jungen, die erleben, dass sie anders behandelt werden. Zum Beispiel, es gibt eine Rangelei auf dem Schulhof, vielleicht sogar unter Freunden und dann werden nur sie bestraft oder sie als die Aggressoren gesehen, obwohl alle beteiligt waren. Das sind zum Beispiel solche Formen. Dann gibt es aber auch strukturelle Formen, sage ich mal, oder institutionelle, wo es jetzt nicht die einzelne Lehrkraft ist, die diskriminiert, sondern es eine Regelung an der Schule gibt. Zum Beispiel gibt es Schulen, die haben in ihren Hausordnungen Kopftuchverbote für Schülerinnen. Das geht nicht. Oder auch Schulen, wo wir erleben, dass sie so ein grundsätzliches Gebetsverbot umsetzen. Das ist nicht unbedingt in der Hausordnung, aber das steht auch im Widerspruch zu unserer Verfassung, dass Schülerinnen ihre Religion nicht ausüben dürfen.
Was natürlich jetzt nicht nur direkt muslimische Jugendliche betrifft, das betrifft ja zunächst mal alle.
Das betrifft auf jeden Fall alle. Die Grundlage ist ja die Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Aber da die Religionen unterschiedliche Regeln haben, betrifft es die Menschen unterschiedlich. Die Muslime haben halt das fünfmalige Beten am Tag, das haben die Christen so nicht. Genauso mit dem Kopftuch, das betrifft natürlich auch Sikhs, eventuell Juden, Jüdin, aber das sind einfach nicht so viele Fälle, weil wir da auch nicht so viele Personen haben, das muss man ganz klar sagen, aber die betrifft das natürlich ganz genauso.
Seit 2016 ist ADAS Anlaufstelle für ja, alle, die im Bereich der Schulen in Berlin mit Diskriminierung zu tun haben, also Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonal, Eltern. Wer kommt denn eigentlich hauptsächlich zu Ihnen?
Zu uns kommen eigentlich hauptsächlich Eltern. Obwohl wir ungefähr zur Hälfte Meldungen aus Grund- und Oberschulen haben. Aber wir merken, die Beschwerdehürden sind für Jugendliche, also von Kindern ganz zu schweigen, sehr, sehr hoch, selber zu uns zu kommen. Und meist kommen auch die Personen zu uns, sag ich mal, die Eltern in der Regel oder auch Leute aus dem Schulumfeld. Manchmal gibt es auch engagierte Elternvertreterinnen, die jetzt nicht wegen einem eigenen Fall, aber was mitbekommen haben oder auch andere Pädagoginnen. Das sind meist Fälle, in denen schon ziemlich viel vorgekommen ist. Es ist nicht unbedingt der eine Fall, sondern da gab es schon ganz viel. Und meist haben die Eltern auch schon Gespräche in der Schule geführt mit Lehrkräften, vielleicht schon mit der Schulleitung und sind einfach nicht durchgedrungen, weil es nicht ernst genommen wurde, das Kind weiter gemobbt wird.
Nun beraten Sie ja in allen Formen der Diskriminierung. Es geht jetzt nicht nur um antimuslimische Diskriminierung, sondern auch rassistische Diskriminierung, Sexismus, Diskriminierung wegen Behinderung oder allen anderen Formen. Welches Ausmaß hat denn in dem Vergleich zu diesen anderen Formen der antimuslimische Bereich?
Die Schwierigkeit, sage ich mal, antimuslimischen Rassismus zu messen oder durch die Meldung bei uns herauszufiltern ist, dass er ja nicht nur Personen betrifft, die Muslime sind. Es ist auch viel implizit, das heißt, da wird eine Person vielleicht als muslimisch wahrgenommen, auch wenn sie es gar nicht ist, sie wird wahrgenommen. Und die Diskriminierung greift daran an, dass Menschen ja, mit bestimmten Herkünften, Aussehen oder Namen als Muslime wahrgenommen werden. Wir messen dann den antimuslimischen Rassismus hinsichtlich dessen, ob er sich direkt auf die Religion bezieht. Und da bei allen Religionsfällen macht das 82% aus der Fälle. Und wir haben eine Studie, da haben wir Schülerinnen, muslimische Schülerinnen explizit mal gefragt, wie sie das erleben in der Schule. Und haben da schon nochmal weitergehend festgestellt, dass 37% der Schülerinnen gaben an, dass sie direkte Diskriminierung wie Benachteiligung, Beleidigung, Mobbing oder Übergriffe in der Schule erleben. Und der Großteil von diesen 37% waren wirklich Formen von Benachteiligung im Unterrichtsgeschehen durch Lehrkräfte. Wir haben aber auch festgestellt, was uns erstaunt hat, dass das Kopftuch doch eine große Rolle spielt, dass also gerade Mädchen doch noch sehr betroffen sind, die ein Kopftuch tragen von Diskriminierung. Das sind viele Äußerungen, negative Äußerungen, einfach Reaktionen von, und das sind es auch vor allen Dingen die Lehrkräfte, von denen diese Äußerungen ausgehen und auch insgesamt ein Klima herrscht, der Nicht-Willkommenskultur gegenüber Muslimen. Also wir haben festgestellt, dass in vielen Berliner Schulen negative Äußerungen zum Islam doch zum Schulalltag gehören. Also dass über die Hälfte der Jugendlichen, nämlich 62%, gab an, dass Lehrkräfte negative Äußerungen über bestimmte Religionen machen. Und das waren mit 92% fast ausschließlich negative Äußerungen zum Islam.
Sie benutzen auch den Begriff antimuslimischer Rassismus. Inwiefern ist das Rassismus?
Es ist Rassismus in dem Moment, wo Personen, die muslimisch sind oder als Muslime wahrgenommen werden, an diese muslimisch sein negative stereotype Zuschreibungen damit verbunden werden, die als sozusagen Kern der Identität, sie sind halt nur noch Muslime, sie sind dann nicht mehr Fußballspieler, Gymnasiasten, sondern sie werden sozusagen reduziert und es wird als ein quasi biologischer Teil ihrer Identität gesehen, der dann stigmatisierend negativ behaftetes, woraus dann halt auch alles Mögliche erklärt wird. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, eine Schlägerei auf dem Schulhof, das hat was damit zu tun, dass sie Muslime sind. Die lernen nicht so gut Deutsch, das hat was damit, dass sie Muslime sind. Die Familien haben viele Kinder, also es wird alles nur noch daraus erklärt.
Ist der Bereich der Schule jetzt eigentlich ein Bereich, wo das besonders häufig vorkommt oder ist es mehr oder weniger ein Spiegel der Gesellschaft?
Ich denke, ein bisschen unterscheidet es sich von anderen Orten in der Gesellschaft, dass wir ja auch bei der Lehrerschaft eher mit einer Gruppe zu tun haben, die eher liberal, menschenrechtlich eingestellt ist. Also darum zeigen ja auch Studien, dass da eigentlich eher weniger vorurteilsbelastete Haltungen vorhanden sind. Aber trotzdem, und ich glaube, das ist nochmal das Spezielle beim Thema antimuslimischen Rassismus, im Unterschied vielleicht zu anderen Formen von Rassismus, haben wir einfach hier auf ein Verständnis von Neutralität, was eher laizistisch ausschließend ist, sozusagen die Lösung von Problemen, die es mit Religion gibt, die es immer gab, die es immer geben wird, wird gesehen in einem Unsichtbarmachen von Religion. Und das betrifft Muslime natürlich in einer besonderen Weise, weil sie hier halt auch eher sichtbar sind. Auch einfach durch unseren kulturellen Hintergrund und Geschichte wird das Christentum zum Beispiel weniger als sichtbar als Religion wahrgenommen. Das wird eher als ein Ausdruck von Kultur wahrgenommen. Wir haben zum Beispiel in der Studie auch festgestellt, diesen unterschiedlichen Umgang mit den religiösen Feiertagen. Ich nehme an, die meisten Lehrkräfte verstehen sich eher als säkular und neutral. Aber trotzdem haben wir festgestellt, dass es doch noch sehr verbreitet und üblich ist, Weihnachten wird gefeiert oder es wird gratuliert, in irgendeiner Form begangen, im Unterschied dazu der Umgang mit dem Opferfest oder auch im Ramadan, wo jedes Jahr es eher immer ein Thema von Konflikt und Problematisierung ist und wenig Anteilnahme besteht gegenüber den Muslimen und muslimischen Familien, für die das auch eine besondere Zeit ist. Das heißt, sie bekommen auch da muslimische Schülerinnen mit, dass das, was ihren Lebensumfeld ausmacht, nicht sozusagen dazugehört.
Warum ist der schulische Bereich so wichtig? Also warum ist es so wichtig, dass ADAS eben genau da hinguckt?
Die Schule ist ein ganz wichtiger Ort zum Erlernen der Grundfähigkeiten, um in einer Demokratie, in einer demokratischen Gesellschaft als Bürger, Bürgerin sich einzubringen, dazuzugehören. Und das ist auch hat ja auch eine emotionale Seite. Es hat ja nicht nur ein Erlernen von Wissen, sondern auch eine Selbstermächtigung. Ich fühle mich in der Lage, ich werde gehört, ich werde gesehen, ich werde anerkannt. Und darum ist die Integrationsfunktion der Schule so wahnsinnig wichtig, allen Schülerinnen ganz klar da auch schon zu vermitteln, dass sie sich schon auch in der demokratischen Struktur von Schulen, dass sie sich einbringen können, so unterschiedlich wie sie sind in ihrer Vielfalt, dass sie ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft und deutsche Bürger und Bürgerinnen sind.
Wie arbeitet ADAS eigentlich?
In erster Linie sind wir einfach eine Beratung und Anlaufstelle. Und wenn es gewünscht ist, begleiten wir. Im Wesentlichen sind es Eltern zu Schulgesprächen, weil das wird auch relativ häufig gewünscht, dass wir einfach mitgehen zu Gesprächen in die Schule. Es geht ja auch um starke Emotionen, wenn eine Diskriminierung stattgefunden hat, nicht nur auf Seiten der Betroffenen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch diese Emotion, ich bin doch kein Rassist, das gibt es bei uns in der Schule nicht, das kann nicht sein. Das heißt, auf beiden Seiten sind starke Emotionen und da einen Weg zu finden, überhaupt das besprechbar zu machen, das anzuerkennen, hier ist etwas passiert, was so nicht stattfinden soll. Wir haben ein Landesantidiskriminierungsgesetz, wir haben auch ein Schulgesetz, in dem ganz klar die Schule geboten ist, die Schülerinnen vor Diskriminierung zu schützen und dann aber sehr konkret an dem konkreten Fall auch Lösungswege, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und auch der Schule sozusagen einen guten Weg.
Aber wenn man sich überlegt, wir sind jetzt im Jahr 2023. Inzwischen sind viele muslimische Kinder und Jugendliche, ich sag mal, in der dritten, vierten Generation ihrer familiären Einwanderungsgeschichte. Es gibt auch inzwischen doch einige Lehrkräfte, die auch muslimischen Hintergrund haben. Eigentlich sollte man meinen, es ist doch inzwischen einfach in Berlin ganz normal und Alltag, dass Kinder, Jugendliche muslimischen Hintergrund haben. Wie ist denn die Entwicklung? Wächst trotzdem diese Art der Diskriminierung noch? Gibt es da Entwicklung, dass es weniger oder mehr wird? Oder wie beobachten Sie das?
Also ich kann natürlich erstmal nur sagen, zu dem, was bei uns ankommt, da muss man aufpassen, wenn wir mehr Meldungen bekommen und wir bekommen viel mehr Meldungen. Wir haben sonst im Durchschnitt immer so 100 Meldungen pro Jahr gehabt. Wir haben jetzt schon bis Juni um die 100. Aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber in dem Moment, wo es mehr Meldungen gibt, das zeigt, dass sich mehr Personen trauen und sie denken, es bringt etwas, sich irgendwo zu melden und sich Unterstützung zu holen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Und wenn wir uns auch angucken, so die Verteilung, aus welchen Bezirken kommen denn die Meldungen, dann merken wir ganz klar, die kommen vor allen Dingen aus den Bezirken, wo es sehr viele Projekte und Aktivitäten gibt, wo es sehr viele engagierte Schulen gibt, die das zum Thema machen, die Projekte machen und das bestärkt Menschen, die etwas erleben, sich zu melden. Aber wir haben ja jetzt auch mit den Generationen zu tun, die nicht mehr erste Generation sind, sondern zweite, dritte, die hier sozialisiert sind. Deutsch ist ihre Muttersprache sozusagen, also und die dadurch ganz selbstverständlich sagen, wieso also noch eine andere Sensibilität entwickelt haben. Wieso soll ich jetzt schlechter und anders behandelt werden als Maximilian oder Anna oder sonst wie, weil sie mit denen anderen ja auch zusammen aufgewachsen sind und ein ganz anderes Selbstverständnis, dieses sogenannte Integrationsparadox mitbringen und ganz klar, viel klarer ihre Rechte einfordern auch.
Was müsste denn politisch passieren, um da vielleicht erstmal mehr Bewusstsein zu schaffen, aber auch um mehr Schutz für die Betroffenen zu bekommen?
Ja, wir haben ja auf der Grundlage der Studie auch ein paar Empfehlungen für Schule formuliert. Eine ist zum Beispiel, dass wir uns wünschen, dass es auch in der Aus- und Fortbildung explizit zum Thema religiöse, weltanschauliche Vielfalt gestalten und antimuslimischen Rassismus einfach hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen, auch zum Religionsverfassungsrecht. Es geht nicht nur ums Antidiskriminierungsrecht, es geht auch darum zu verstehen, auf was, also was ist zu verstehen unter der Religions- und Weltanschauungsfreiheit im Grundgesetz und auch, was ist Diskriminierung überhaupt zu verstehen, am besten mit Fallbeispielen, also wirklich auch in einer leichten Sprache, mehrsprachig, dass das auch viele erreicht.
Und sind Sie insgesamt eher positiv gestimmt, was die Entwicklung hier so in Berlin angeht?
Ja, eigentlich schon, weil einmal sind wir in so einer Vorbildrolle, also mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz, mit dem Schulgesetz, Paragraphen, die auch zum Diskriminierungsschutz, da stehen wir wirklich vorne dran, sage ich mal. Wir haben viel Kontakt mit Akteuren in anderen Bundesländern, die gucken auch ein bisschen neidisch auf uns, die orientieren sich an uns und wir merken auch die Entwicklung, das ist natürlich schrittweise, aber es über die Jahre melden sich auch mehr Lehrer bei uns. Also es waren am Anfang wenige, aber wir merken, da ist wirklich eine Entwicklung. Die Schulen öffnen sich, die Lehrkräfte und vereinzelt auch Schulleitungen melden sich bei uns, um sich beraten zu lassen, zu unterstützen zu lassen oder sie initiieren auch Prozesse an ihren Schulen, In diesem Sinne bin ich da erstmal optimistisch.
Frau Jegane Arani, ganz herzlichen Dank und alles Gute für Ihre Arbeit.
Ja, vielen, vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.